Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: psychische Folgen von Adipositas. Sie sind oft mit Vorurteilen konfrontiert, müssen sich für ihr Äußeres rechtfertigen. Menschen mit Adipositas haben nicht nur gesundheitliche Probleme, oft gehen mit der Stoffwechselerkrankung auch psychische Belastungen bis hin zu psychischen Erkrankungen einher. Für manche Betroffene beginnt ein Teufelskreis. Sie ziehen sich zurück und vermeiden soziale Kontakte. Bewegung, gesunde Ernährung und die psychische Gesundheit bleiben auf der Strecke. Kyriakula Manneridou ist nicht nur Chefärztin des Ameos Klinikum St. Josef Oberhausen für Psychiatrie und Psychotherapie, sie ist auch Betroffene. Die Chefärztin leidet an Adipositas und hat sich vor einigen Jahren einer Magenband-OP unterzogen. In Oberhausen will sie nun Betroffenen helfen, mit den psychischen Begleiterscheinungen und Erkrankungen infolge einer Adipositas zurechtzukommen. Herzlich willkommen, Frau Manneridou.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist ja auch ein super interessantes Thema, Frau Manneridou. Sie selber sind ja auch Betroffene, das habe ich in der Einleitung ja schon gesagt. Aus Ihrer Erfahrung, einmal als Betroffene, aber natürlich auch als Ärztin, was sind die häufigsten psychischen Erkrankungen bei Menschen mit Adipositas?
Aus der Sicht des Betroffenen, aber auch aus der Sicht der Psychiaterin, sind Adipositas-Patienten sehr oft konfrontiert mit Stigmatisierung und massiven Vorurteilen, mit Diskriminierung. Das führt dann häufig, nicht bei allen Adipositas-Patienten, aber bei einer großen Anzahl dieser Patienten, zu Depressionen, zu sozialem Rückzug, zu vermindertem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Man gerät dann in einen Teufelskreis mit Frust, mit Scham, weiterer Gewichtszunahme, und es ist dann sehr schwierig, dann diesen zu durchbrechen. Das sind so die häufigsten Erkrankungen, die ich so aus der Perspektive der Ärztin hier auch bei uns in der Klinik begegne.
Wie war das bei Ihnen als Betroffene? Konnten Sie sich, ja, ich sag mal, selber therapieren, oder sind Sie anders mit der Erkrankung umgegangen, weil Sie natürlich das Fachwissen hatten? Oder war das trotzdem ähnlich wie bei anderen Menschen, die von Adipositas betroffen sind?
Ja, ich als Betroffene bin ich ja nicht betroffen gewesen, erst als ich Ärztin wurde. Das ist schon eine Herausforderung, mit der ich schon seit der Jugend kämpfe. Ist auch so ein bisschen genetisch bedingt durch meine Mutter. Und aber auch genauso wenig wie ein Chirurg sich selber operieren kann, so kann sich auch ein Psychiater letztendlich auch nicht selber therapieren. Man ist dann auch einfach Patient, genauso wie jeder andere Patient halt auch, und muss dann also sich Hilfe und Unterstützung suchen. Und auch so, auch alles, was ich immer so empfehle, bedeutet auch lange nicht, dass ich mich auch immer selber dran halte.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das einfach auch mal so rausstellen, dass die Unterschiede zwischen der Ärztin und der Frau, der Betroffenen, natürlich ganz anders sind. Wie war das, als Sie sich Hilfe geholt haben? Haben Sie da das hinterfragt? Haben Sie gedacht, ach, ich weiß das sowieso viel besser? Oder haben Sie sich tatsächlich darauf eingelassen?
Nun ja, das ist so ein ganzer Prozess, den, wenn nicht alle, aber die meisten Adipositas-Patienten ja nun auch kennen, mit erstmal selber versuchen, dann die verschiedenen Diäten, die dann also auch bei mir zu Hause, die dann meine Mama gemacht hat, die ich dann auch gemacht habe. Ich habe ja schon ein paar Jährchen mit der Erkrankung zu kämpfen. Dann war eine Weile, wurde dann so der Hype mit den Eiweißpulvern und Ergänzung von Mahlzeiten. Dann kam Ernährungsberatung, dann kam Fitnessstudio, dann kam Sport, dann Dann hat man mal Gewicht reduziert, dann kam der Jojo-Effekt, dann wurde es wieder mehr, dann ging man es wieder an, dann wurde es dann wieder noch mehr. Und vor über 20 Jahren, dann, das war so damals Anfang, so Ende der 90er, Anfang von 2000, war dann so das Magenband oder Magenbinding sehr populär, und das wurde damals so angepriesen als so die Lösung für das Problem, was ja nun damals auch nicht wirklich auch so als Erkrankung angesehen wurde, sondern eher als Problem, als mangelnde Disziplin. Und das habe ich dann damals, ich war halt auch noch, da war ich noch jung und vielleicht auch etwas sehr naiv, und habe das dann gemacht mit sehr begrenztem Erfolg, weil letztendlich zum gewünschten Ziel beziehungsweise das reguläre Gewicht zu erreichen, das musste man dann doch mit harter Arbeit erreichen. Im Februar habe ich die rückgängig machen lassen und habe mir das hier im Wir haben ja hier mehrere Adipositas-Chirurgien auch in der Umgebung von unserer Klinik. Hier beim Kollegen, bei Herrn Professor Hasenberg, habe ich mir das wieder rausnehmen lassen.
Was bedeutet das für Sie? Jetzt werden wir natürlich, gehen wir sehr auf die persönliche Ebene. Aber was bedeutet das jetzt für Sie persönlich? Müssen Sie anders leben oder können Sie so weitermachen wie vorher mit dem Magenband?
Das hat jetzt für mich bedeutet, dass ich so in meinem Kampf gegen die Kilos, wie ich das gerne so nenne im Umgangsdeutsch, oder in meiner Erkrankung der Adipositas jetzt wieder einen Rückschlag erlitten habe und doch jetzt nach der OP, wo das Magenband rausgenommen wurde, doch ordentlich wieder an Gewicht zugelegt habe und jetzt wieder den Weg von vorne gehen muss, so wie jeder andere Patient auch. Ich habe über die Jahre oder die Jahrzehnte mittlerweile gelernt, dass wenn man aus der Sicht des Patienten da auch nicht offen drüber spricht, dann bleibt es halt auch ein Tabuthema und es wird dann auch weiter stigmatisiert. Und ich finde, insbesondere in meiner Position als Chefärztin, wenn ich da nicht offen und ehrlich darüber rede, wie sollen meine Patienten das denn können? Und wie soll man dieses Schamgefühl denn letztendlich auch mal ablegen, wenn alle es nur totschweigen? Deshalb habe ich da auch einen offenen Umgang mitgefunden.
Sie haben gerade das schon angesprochen, die Stigmatisierung. Warum ist das so, dass Adipositas-Patienten immer noch einer Stigmatisierung ausgesetzt sind? Es ist ja eine Erkrankung, es ist eine Stoffwechselerkrankung. Warum ist das immer noch so wenig? Warum gibt es so wenig Verständnis von anderen für diese Erkrankung?
Da ist man als Adipositas-Patient mit dem mangelnden Verständnis auch nicht alleine. Also auch grundsätzlich auch so psychische Erkrankungen, da gibt es wenig Verständnis für. Oder unsere Alkoholpatienten und alle Suchterkrankungen sind halt auch diese Vorurteile und die Stereotype gesellschaftlich tief verwurzelt. Die Auffassung, dass das einfach ein Mangel an Disziplin ist und dass man selber daran schuld ist. Und da ist auch so ein Kern hinzukommt, erschwerend nun in den letzten Jahren mit den Social Media und Instagram und TikTok und Facebook und da, wo halt auch sich die jungen Leute nun mittlerweile aufhalten, da wird ein Körperbild präsentiert und Schönheitsideale, durchtrainierte Körper, ohne Makel, Frauen und auch Männer dargestellt in absoluter Perfektion. Und dieses Ideal wird dann so transferiert in die Gesellschaft, dass alle so auszusehen haben, um akzeptiert zu werden.
Das klingt so, Sie haben es vorhin gerade gesagt, der Kampf hat für Sie von vorne begonnen, der Kampf gegen die Kilos. Aber es klingt für mich auch so, dass es nicht nur ein Kampf gegen die Kilos ist, sondern auch ein Kampf für die Anerkennung dieser Erkrankung, für andere Betroffene, dass sie lernen, damit besser umzugehen. Kann man das so tatsächlich formulieren?
Ich sag das mal so, wie ich das empfinde, das Leiden der Adipositas-Patienten, weil ich in diesen Schuhen gegangen bin und anhaltend gehe. Es ist eine chronische Erkrankung mit Höhen und auch mit Tiefen, mit guten Phasen und mit schlechten Phasen. Das liegt mir am Herzen, weil ich selber davon betroffen bin. Und deshalb ist das auch etwas, wo mein Herz dran hängt und ich auch versuchen möchte, da etwas auch zu verändern. Es war jetzt hier in unserer Kleingesellschaft in Oberhausen und um mein Krankenhaus herum. Und wenn es dann auch noch diese Grenzen überschreitet, dann noch so besser. Aber das ist, weil ich davon betroffen bin, ist das für mich halt persönlich sehr wichtig.
Sie starten ja oder Sie haben zum Teil auch schon gestartet, aber dieses Angebot, was Sie in Oberhausen geschaffen haben, dieses Therapieangebot, wie groß ist der Bedarf? Gibt es da so Prozentzahlen? Haben Sie ja Erfahrungen, wie viele Menschen tatsächlich davon betroffen sind und so ein Angebot nutzen wollen oder auch vielleicht schon in gewisser Weise nutzen?
Naja, Prozentzahlen nicht. Aber der Bedarf ist schon groß. Das Amneos Klinikum St. Joseph Oberhausen hat Kooperationen mit verschiedenen Adipositas-Chirurgien, mit dem Elisabeth vom Helios Krankenhaus, mit Herrn Professor Hasenberg, mit Herrn Professor Büsing der Knappschaft in Recklinghausen und mit Herrn Dr. Zelesnik in der Knappschaft in Bottrop. Und das hat letztendlich auch so begonnen, unabhängig von meinem persönlichen Interesse und von meinem persönlichen fachlichen Interesse, dass die Adipositas-Chirurgen auf mich zugekommen sind und mich gefragt haben, Frau Manarido, wir haben hier so eine große Anzahl an Adipositas-Patienten, können Sie nicht das psychiatrische Gutachten für die OP erstellen? Und dann habe ich gesagt, klar, wir sind hier alles Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, das können wir machen. Und dann haben die Patienten, die dann hier zu uns in die Adipositas-Sprechstunde zu Frau Albers gehen, das ist unsere Leitung unserer PIA, die auch die Adipositas-Sprechstunde leitet. Und die
darf ich kurz unterbrechen? Vielleicht können Sie einmal erklären, was ist PIA für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Oh, Entschuldigung. Das ist unsere psychiatrische Institutsambulanz. Also fast alle psychiatrischen Krankenhäuser haben eine Institutsambulanz. Das muss man sich so vorstellen wie so eine kleine Praxis im Krankenhaus für die Patienten, die entweder sehr schwer krank sind und nicht in einer zu einem niedergelassenen Kollegen können oder für die Patienten, die keinen Niedergelassenen haben, weil das ist auch eine Herausforderung, einen zu finden. Vor allem, wenn es schnell gehen muss. Also auf Wunsch der Adipositas-Chirurgen haben wir das dann implementiert, dass Frau Albers die notwendige Begutachtung für die Adipositas-Chirurgie erstellt. Und die Patienten selber haben dann hier nach Angebot gefragt, ob man denn nicht helfen könnte, nicht unterstützen könnte, weil es überhaupt keine Angebote gibt, welche die Krankenkasse übernimmt für Adipositas-Patienten.
Wer kann da zu Ihnen kommen, Frau Manarido? Also wo ist der Unterschied zu einem Übergewicht und zu diesem extremen Übergewicht Adipositas? Wo ist da die Grenze? Also ich sag mal, es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungen. Der eine findet sich schon extrem dick und man guckt den an und denkt, wo findet er sich dick? Wer kann da ganz gezielt zu Ihnen kommen?
Also ganz gezielt zu uns können alle Patienten kommen, die eine psychische Herausforderung empfinden aufgrund ihres Gewichtes. Wir sind hier eine psychiatrische Klinik. Wir behandeln hier nicht die Adipositas. Wir behandeln hier alles, was mit der Psyche zu tun hat und entweder durch die Adipositas verursacht wird oder letztendlich auch die Adipositas auch nur ein Symptom der psychischen Verfassung ist. Also jeder Patient, der sich dafür interessiert oder für sich meint, dieses Angebot zu benötigen, muss das mit seinem Hausarzt besprechen, weil er braucht eine Überweisung vom Hausarzt oder von irgendeinem anderen Facharzt und kann sich dann bei uns hier im Sekretariat der Institutsambulanz für die Adipositas-Sprechstunde anmelden. also sich einen Termin geben lassen.
Was beinhaltet Ihr Therapieangebot genau, dass Sie jetzt für die Menschen von Adipositas und psychischen Beeinträchtigungen Betroffenen ins Leben gerufen haben? Wie muss ich mir das vorstellen? Was beinhaltet das?
Also es gibt die ambulante Sprechstunde bei Frau Albers und da sollten sich erstmal alle Patienten vorstellen, damit Frau Albers die so ein bisschen auch selektiert oder wie man in der Somatik sagen würde, Triage macht. Die guckt erstmal gemeinsam mit dem Patienten, was hat er überhaupt für eine Herausforderung und wie kann man die überhaupt behandeln, weil das ist auch alles maßgeschnitten, das ist auch jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht auch für die Behandlung seiner Erkrankungen was anderes. Und wir haben jetzt unsere Tagesklinik, die wird erweitert zum 1.9. von 16 auf 28 Behandlungsplätze. Und von diesen 28 Behandlungsplätzen sind 6 Behandlungsplätze vorgesehen für Adipositas-Patienten mit psychischen Problemen. Und das beinhaltet dann die psychiatrische Behandlung, ne, durch Psychotherapeuten und Psychiater und unterstützend und begleitend gibt es dann Ernährungsberatung, Einkaufstraining, Kochtraining, ein abgestimmtes Sportprogramm, was für Adipositas-Patienten geeignet ist. Da unser Leiter des Reha-Zentrums, Herr Dursun, der ist Physiotherapeut und hat ein großes Team da an Therapeuten, die da auch alle geschult drin sind, um auch die so zu begleiten, dass man sich nicht schämen muss, dass man da mithalten kann, dass man dann nicht dieses Erleben von Versagen hat. Das ist auch wichtig. Dann haben wir eine Tanztherapeutin, dann wird Zumba getanzt und Northern Walking, alles so abgestimmt, so dass man auch sich letztendlich mit seinem Gewicht so auch bewegen kann, so dass es halt auch Spaß macht und Freude und nicht dann dazu führt, dass man deprimierter ist, dass man mit den Fitten oder mit den Schlanken und den Sportlichen nicht mithalten kann und sich auch nicht Blicken aussetzen muss, die dann letztendlich auch wieder sehr aufs Gemüt gehen. Das kenne ich auch persönlich, das ist immer schwer zu ertragen, so die abwertenden Blicke.
Spielt Verhaltenstherapie auch eine Rolle?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Insbesondere wenn die Adipositas so verknüpft ist mit der Psyche. Und so Menschen, wie ich auch selber, die unter Stress dann vermehrt dieses kompensieren durch Essen. Das ist eine dysfunktionale Verhaltensweise. Und daran muss man arbeiten.
Das heißt, die Betroffenen lernen dann auch, was triggert mich? Wo muss ich aufpassen?
Genau.
Das ist ähnlich wie bei Süchten, muss man sich das so vorstellen?
Wenn man gelernt hat, über Jahre und Jahrzehnte seine Emotionen über Essen zu kompensieren, dann muss man verhaltenstherapeutisch arbeiten, um das anders zu bewältigen. Also ich bin Griechin und das hat auch in manchen Fällen auch viel mit Mentalität und Kultur zu tun. In Griechenland, wir kochen viel, wir essen gerne auch viel. War man als Kind traurig, gab es ein Eis. War man als Kind glücklich, gab es trotzdem ein Eis. Und zu allen Lebenssituationen oder Phasen und auch Emotionen gibt's was zu essen.
Also so nach dem Motto, Essen ist Lebensqualität, Essen macht glücklich.
Ja, ne, und so ist halt auch, das ist ja in vielen Kulturen auch so. Und das machen wir ja heute auch nicht anders. Als meine Nichte noch klein war und hat sie geweint und man hat versucht, sie zu trösten.
Dann gab's ein Eis, ja.
Gab's ein Eis. Ne? Also ich glaube auch viele Mütter als auch Väter, die kennen das. Sind die Kinder traurig, will man die trösten, dann und es soll dann auch möglichst auch noch schnell gehen, dann gibt's vielleicht ein Stück Schokolade oder ein Bonbon oder ein Lutscher oder ein Eis und dann ist die Welt vielleicht auch wieder heil.
Sie haben ja einmal dieses ambulante Angebot, aber eben auch teilstationär und stationär.
Und vollstationär.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie wird man oder wie werden die Betroffenen eingeteilt? Ist für jeden ambulant gut oder muss man teilstationär oder stationär? Wonach richtet sich das? Und was würden Sie auch empfehlen vielleicht?
Das ist ja für jeden anders. Das hängt, deshalb ist es sinnvoll, sich bei Frau Albers in der PIA vorzustellen. Da ist auch die Lebenssituation von jedem anders. Da ist auch das Gewicht von jedem anders. Ein Adipositas-Patient von, weiß ich nicht, zum Beispiel, ich will jetzt keine Zahl nennen, der so viel Einschränkungen hat durch sein Körpergewicht, dass er kaum noch sein Bett verlassen kann, den können wir natürlich weder ambulant noch teilstationär behandeln. Es gibt ja auch Adipositas-Patienten, die halt so beeinträchtigt sind, dass sie kaum noch mobil sind. Die Tagesklinik setzt voraus noch einen gewissen Grad an Mobilität, dass man morgens kommen kann und dann um 16 Uhr auch wieder nach Hause gehen kann. So viel Mobilität muss vorhanden sein.
Haben Sie die Klinik auch so umgestellt, dass das Mobiliar für diese Menschen dann auch geeignet ist? Ich kann mir vorstellen, mit normalen Stühlen oder einem normalen Bett könnte das zum Teil schwierig werden. Haben Sie da jetzt auch umdenken müssen?
Ja, selbstverständlich. Da habe ich mich aber von den Adipositas-Chirurgen auch beraten lassen, weil ich bin zwar betroffen, war aber jetzt nie so betroffen, dass ich nicht mehr mobil war oder dass ich spezielle Möbel gebraucht hätte. Und deshalb hatte ich da so keine persönliche Erfahrung mit. Aber die Adipositas-Chirurgen, die haben mich da gut beraten. Und entsprechend haben wir dann Möbel auch bestellt. Die sind jetzt Gott sei Dank auch alle da. Und die Tagesklinik ist so jetzt in den letzten Schliffen und der Politur, dass da jetzt alles an Ort und Stelle steht.
Das heißt, dass die Betroffenen sich einfach auch aufgenommen fühlen, angenommen fühlen und auch ernst genommen fühlen. Kann man das so formulieren?
Doch, das ist so. Und das ist auch der Grund, warum ich da auch selber so offen mit umgehe. Damit genau die Patienten, die das betrifft, wissen, sie sind nicht alleine und sogar die Chefärztin der Klinik ist davon betroffen.
Das finde ich ein wunderbares Schlusswort, Frau Manaridou. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Offenheit, auch über das, was Sie persönlich von sich erzählt haben und natürlich auch über die ganzen vielen Informationen der Klinik und über das Therapieangebot. Vielen Dank, Frau Manaridou.
Ich danke für die Einladung.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.